Das wichtigste Portfolio ist ja wirklich, dass man hier mehrere Strategien hat. Weil ganz ehrlich, keine Strategie wird immer unter allen Umständen funktionieren. Das heißt, wir haben dann Strategien, die funktionieren genau in diesem Zeitpunkt wieder sehr gut.
Herzlich willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben.
Ja, herzlich willkommen nochmal für alle, die jetzt sich dazugeschaltet haben. Freut mich, dass ihr da seid. Mein Name ist David Eldieb, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh. Ich habe vor einigen Monaten angefangen mit diesem Money Talk. Die Idee ist entstanden in einem Gespräch zwischen dem Stefan Stumpf und mir. Und freue mich, dass ihr so zahlreich mit dabei seid. Es ist heute schon der vierte Money Talk und es ist das erste Mal, dass ich einen Gast eingeladen habe. Und ja, ich freue mich, dass es jemand ist, der wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt heute da ist. Herzlich willkommen, Thomas Bleimuth.
Hallo, also einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist eine besondere Ehre, dass ich der erste Gast sein darf. Und wie der David schon gesagt hat, ich denke, es ist ein sehr guter Zeitpunkt. Also das letzte Mal, als ich mit dem David telefoniert habe, das war vor 4 Tagen, da war der Bitcoin-Preis bei $28,000. Und jetzt stehen wir bei 40.000 oder wieder 38.000, also circa 35% Anstieg in 4 Tagen. Also das ist schon sehr, sehr außerordentlich. Und ja, ich denke, da haben wir einige Themen, die wir dementsprechend heute Abend besprechen können.
Genau, super. Eigentlich war ja geplant, dass du in Europa bist, dass wir das von hier aus machen, aber du bist in letzter Minute noch nach Asien gezogen.
Ja, vielleicht ganz kurz meinerseits zu dem Background. Also ich wäre jetzt eigentlich noch auf Heimaturlaub in Österreich gewesen. Aber ja, wegen der derzeitigen Situation, wegen den Flügen, bin ich dann recht spontan vor 2 Tagen nach Manila geflogen. Das heißt, es ist jetzt hier 3 Uhr morgens, aber ich denke, mein Rhythmus ist eher noch in der österreichischen Zeit, also das passt schon.
Okay, super, danke, dass du dir um 3 Uhr in der Früh, das muss man sich einmal vorstellen, dass du dir um 3 Uhr in der Früh die Zeit nimmst. Erzähl mal kurz ein bisschen was zu dir, Thomas, damit die Leute wissen, wer du bist, woher du kommst und so weiter.
Ja, sehr gerne. Also ich bin grundsätzlich aus der Steiermark in der Nähe von Graz. Muss aber sagen, dass ich die letzten 10 Jahre relativ wenig Zeit in Österreich verbracht habe, sehr viel im Ausland war. Ich habe während dem Studium schon in Deutschland eine Zeit verbracht für ein Praktikum. Ich war dann in Singapur und auch in Thailand zum Studieren, wohlgemerkt, nicht zum Urlaub machen. Und dann war mir schon relativ früh klar, dass Asien ein richtig spannender Markt für mich ist, auch in Zukunft berufstechnisch. Nichtsdestotrotz bin ich dann zurück nach Österreich, habe den Master in der Wirtschaft in Graz fertig gemacht. Und wollte dann direkt wieder nach Asien, aber dann war mir auch klar, frisch nach dem Studium ist es schwierig, natürlich sofort eine richtig gute Position zu finden. Habe dann doch den Umweg über Irland genommen, also ich habe mich da bei einigen IT-Unternehmen beworben. Tatsächlich habe ich dann einen Job bei Google bekommen, wo ich ein bisschen mehr als ein Jahr angestellt war. Und das war natürlich unglaublich spannend, also Google kennt man natürlich, eines der besten Unternehmen der Welt, wenn es um Mitarbeiterpflege geht und dementsprechend sehr viel gelernt, wenn es darum geht, Datenanalyse, statistische Modelle, quantitative Analyse und so weiter. Alles Themen, die einem einfach tagtäglich dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, sei es jetzt in der Wirtschaft oder auch einfach im privaten Bereich. Der eine oder andere wird sich jetzt schon denken, was hat das jetzt eigentlich mit dem Trading zu tun? Ich muss sagen, privat habe ich mich schon immer mit dem Thema Trading und Investment beschäftigt. Initial noch eher mit Aktien, also das war so 2012, Facebook IPO, Alibaba IPO, Amazon war noch bei $200. Die sind jetzt bei über $3,000. Also es gibt schon einige Entwicklungen, die ich da durchgemacht habe. Nichtsdestotrotz, nach etwas mehr als einem Jahr bei Google habe ich dann gemerkt, das ist jetzt noch nicht die Herausforderung, die ich gesucht habe. Habe mich dann dementsprechend wieder in Asien umgeschaut.
Ich muss kurz stoppen, weil Google, ja? ist natürlich ein Arbeitgeber, wo viele sagen, boah, da hätte ich gerne mal einen Job. Wie kommt man dort rein?
Ja, also das war interessant, also eigentlich fragen mich das sehr viele Leute und tatsächlich habe ich mich einfach auf google.com beworben, hätte mir natürlich nicht, also ich bin schon ein Realist, auch ein Optimist, aber ich hätte mir jetzt nicht erwartet, hier den Job zu bekommen, habe mich parallel einfach auch bei Facebook, Twitter, Salesforce, Microsoft und so weiter auch beworben, also ich habe mich schon ein bisschen breiter aufgestellt, aber bin ja tatsächlich dann einfach von einer Runde in die nächste gekommen und plötzlich war ich dann vor Ort beim persönlichen Interview und dann hat es geklappt und dann war eigentlich die Entscheidung natürlich keine schwierige. Habe den ersten Job in Graz gekündigt und bin sofort nach Dublin.
Okay. Das heißt, das war dein erster Auslandsauftritt.
beruflich. Kann man sagen, also genau so ist es, ja.
Okay.
Ja, dann die zweite Frage, die sich oft stellt, warum verlässt man Google nach einem Jahr? Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, also willst du jetzt eher ein kleiner Fisch in einem großen Teich sein oder umgekehrt eher ein großer Fisch in einem kleinen Teich? Es war für mich dann relativ früh erkennbar, dass es bei Google schon spannend ist und du bist im Endeffekt einer von 60.000 Mitarbeitern. Du wirst sehr verwöhnt, du hast das Gratis-Essen, es ist wie ein 5-Sterne-Hotel, aber es ist noch nicht die berufliche Herausforderung, die ich gesucht habe. Abgesehen davon war das Wetter in Dublin nicht das Beste und habe mich dann doch wieder eher in Südostasien umgeschaut, habe mich da beworben bei den größten E-Commerce-Unternehmern, das heißt Lazada, das ist mittlerweile von Alibaba aufgekauft worden, war dort etwas, fast 2 Jahre angestellt. Dann ging es weiter zu Agoda, das ist eines der größten Online-Reiseunternehmen, so ähnlich wie Booking.com. Ja, und dann hat es gedauert bis 2017 eigentlich, als ich den Martin kennengelernt habe.
Ja.
Eben neben dem David, einer der Mitgründer von Swapo Labs, und der hat mir dann erstmals Bitcoin vorgestellt. Und ja, das war bis heute eigentlich ein ziemlich eingreifender Moment, der dann dementsprechend auch die weitere berufliche Laufbahn geprägt hat.
Okay, also du hast im Internet-IT-Unternehmen angefangen. Bis da hast du mehrere Stationen international gehabt.
Ja, genau.
Bist dann auf Bitcoin angesprochen worden. Okay, wie kommt man jetzt von der letzte Job war Agoda, ne?
Ja.
Wo man Agoda ist eine Schwesterfirma von Booking, glaube ich, oder? Oder doch?
Genau, ja.
Oder
so? Ja. Ja, genau.
Und wie kommt man dann von der Reiseindustrie auf einmal, wie geht es dann, dass man dann kurze Zeit später Head von einem Trading Desk ist?
Ja, gute Frage, sehr interessant. Also da muss ich schon auch ziemlich ehrlich sein. Also wann auch immer ich in den vorigen Jobs Freizeit hatte, war meine Leidenschaft eigentlich die technische Analyse, die Charts. Also wenn ich zum Beispiel angenommen 16 Uhr mit meinem Job schon fertig war, dann habe ich vermutlich die letzte Stunde noch eher auf den Bitcoin-Preis geschaut. Also es war schon klar erkennbar, dass das meine große Leidenschaft ist. Wie gesagt, anfangs schon mit dem Thema Aktien. Aber sobald dann einfach das Thema Bitcoin aufkam, war für mich klar, also der nächste Job sollte unbedingt im Bereich Bitcoin, Cryptocurrencies oder auch dementsprechend Blockchain sein. Und ja, also es war dann wirklich vom Timing her ideal. Wie gesagt, mit der Martin habe ich zuerst ja einfach freundschaftlich mich öfter unterhalten. Und erst nach einigen Monaten kam dann das Thema Hedgefonds auf. Einfach weil ich denke, sehr viele Menschen das die gleiche Erfahrung machen. Also zuerst sind sie halt sehr skeptisch, was das Thema Bitcoin betrifft. Aber sobald sie es verstehen, dann würden sie eigentlich gern jemanden haben, der ihnen die Hand gibt und ihnen einfach erklärt, wie kann man jetzt eigentlich das erste Mal Bitcoin kaufen? Könntest du bitte für mich mein Geld verwalten? Alle diese Themen. Und ja, wir haben auch gemerkt, dass man natürlich auch einiges an Potenzial liegen lässt, wenn man das nur hobbymäßig macht und nicht vollberuflich. Ja, ich glaube, ja.
Ich kenne das. Ich habe da auch viel liegen lassen, viel Chancen liegen lassen, viel Geld aber auch liegen lassen, weil es einfach für einen Laien, und obwohl ich jetzt schon seit jeher in der Banking-Industrie bin und auch mich sehr, sehr lange schon mit Kryptowährungen beschäftigt, es ist halt echt ein Fulltime-Job. Und man muss da wirklich, Fulltime reicht ja im Endeffekt gar nicht, ne? Weil ja, ja. Der Mensch nicht 24 Stunden am Tag wirklich wach ist, aber der Markt ist 24 Stunden am Tag wach. Ne?
So ist es, ja. Also ich glaube, wir werden dann in weiterer Folge noch etwas näher auf die Unterschiede eingehen, aber du sprichst das schon an. Also es ist wirklich eine große Herausforderung hier. Der Kryptomarkt ist wirklich wie kein anderer.
Ja. Okay, und wie waren dann so die ersten Schritte? Also du hast dich mit Martin unterhalten, dann hast du dich mit Bitcoin beschäftigt. Wie kam dann der Transfer zu Swapo?
Ja, also ich denke, das Wichtigste war wirklich, ein Konzept auf die Beine zu stellen. Also ich wollte einen Job nicht annehmen, wenn nicht klar ist, was ist hier eigentlich das Ziel und macht es überhaupt Sinn. Also im Rahmen meiner Bewerbung hatte ich nicht nur das normale Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und so weiter, sondern wir haben wirklich zusammen ein Konzept schon erstellt, bevor wir überhaupt über den Job gesprochen haben im Detail. Und dann war es aber recht schnell klar. Vor allem, wie gesagt, dass es gab sehr viele Investments, die wir analysiert haben. Ich weiß nicht, ob sich einige von Ihnen erinnern können. Cardano zum Beispiel ging plötzlich um 1000% rauf, gerade in dieser Phase, wo wir uns wieder über das Thema unterhalten haben. Und keiner von uns wusste eigentlich, warum, was ist da los, wie gibt's das? Ne? Also wir hatten halt die typischen Coins in unseren Portfolios, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin und so weiter, wie es halt 2017 noch hieß. Und ja, links und rechts gingen dann andere Coins rauf. Und dann war schon klar, also hier ist sehr viel Potenzial. Und wenn wir uns da nicht tiefergehend und mit einem richtig guten Team diese Sache stellen, dann macht es keinen Sinn. Und ja, das Konzept stand dann nach einigen Tagen, wurde dementsprechend vom Martin und dir letztendlich und eben auch vom CEO von Swapo Labs abgesegnet. Und dann ging's los. Also wir hatten innerhalb von ein paar Wochen die ersten Bewerbungen für Positionen, wie zum Beispiel im Trading und für andere Positionen. Und ja, und dann führt halt ein Schritt zum nächsten. Ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, also teils. Also Hobby-Trader würde ich nicht sagen, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jeder Trader sofort der überprofessionelle Trader war, der jetzt schon 10 Jahre Berufserfahrung in irgendeiner Institution hatte. Also so ehrlich muss man auch sein, vor allem was das Thema Kryptowährungen betrifft, ist ja nicht so, dass das Asset schon so lange existiert. Genau, also wenn du jetzt 2017 versuchst, den super erfahrenen Trader an Bord zu holen, auf den Philippinen, da tust du dir natürlich schwer. Aber wir haben halt sehr viel Vertrauen in unsere eigenen Einstellungstests, vor allem, weil wir starken Wert auf den IQ legen. Wir haben halt Top-Mathematiker, Top-Programmierer im Team und da sind wir schon sehr zuversichtlich, dass wir breit und gut aufgestellt sind. Aber einige davon haben tatsächlich schon mehrere Millionen Dollar davor eben auch gemanagt. In anderen Bereichen eben bei Brokerage-Firmen, bei Aktien und so weiter. Also wir sind sehr breit aufgestellt, ja.
Mhm. Wie groß ist dein Team aktuell?
Ja, aktuell sind es mit mir 11 Leute, also ich habe unter mir 10 Leute, ja.
Okay, und was sind das für Typen? Ja, also, weil man hat ja kaum da die Möglichkeit, da mal so hinter die Kulissen zu schauen, das wollen wir ja heute machen. Was sind das so für Typen, mit denen du zu tun hast?
Ja, also grundsätzlich ganz normale Leute, die sich einfach sehr stark für das Thema interessieren. Aber man muss schon sagen, also es gibt Leute, die haben spannendere Hobbys als jetzt Trader, die sehr gerne tagtäglich wirklich fast 24 Stunden auf den Bildschirm schauen. Also es sind schon, in Österreich würde man vielleicht sagen, gewisse Nerds, aber das meine ich jetzt nicht negativ, ich bin ja auch in gewisser Hinsicht ein Nerd, wenn man aufwacht in der Früh und sofort auf den Bitcoin-Preis schaut. Also es gibt schon gewisse Gemeinsamkeiten, aber im Endeffekt ist es, ich glaube, bei fast jedem ein Hobby, das zum Beruf geworden ist. Also es gibt jetzt keiner, der jetzt hier rein auf das Geld aus ist, sondern es sind wirklich Leute, denen macht es Spaß, gewisse Strategien zu entwickeln. Und dementsprechend, das ist halt auch ein sehr herausfordernder Job, weil ich meine, man hat sofort das Feedback. Geht ein Trader jetzt in die richtige Richtung? Ja oder nein? Es ist super transparent. Ich meine, man sieht auch genau, welcher Trader ist jetzt richtig stark drauf, welcher hat jetzt vielleicht einmal ein bisschen Schwierigkeiten. Also so ehrlich muss man auch sein.
Ja.
Also ja, es ist schon ein bisschen eine Gamification. Also es sind auch Leute, die gern Schach spielen oder Computerspiele spielen und so weiter.
Okay. Wie ist das sowieso der Tagesablauf? Bei dir jetzt zum Beispiel, wie ist das? Was ist das Erste, was du machst, wenn du in der Früh aufstehst? Ist das gleich einmal aufs Handy schauen und wo steht der Bitcoin? Was habe ich versäumt oder wie? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, das ist einfach Gewohnheit mittlerweile. Also der Bitcoin weiß ja jeder, dass der sehr volatil ist. Ich wache auf, ich schaue den Preis als erst an. Aber es ist nicht so, dass das jetzt einen großen Einfluss auf den Tagesablauf hätte, weil im Endeffekt, wir haben ja fast alles durchprogrammiert und so weiter, also alle Strategien, die sind ja längerfristig aufgestellt. Auch wenn Bitcoin jetzt über Nacht, was ja vorkommt, dann mal um 10% steigt oder senkt, ist jetzt nicht so, dass ich persönlich jetzt drauf irgendwie reagieren würde, emotional. Das ist man mittlerweile gewohnt. Aber natürlich rein aus Interesse, ja. Das macht man als Erster.
Ja. Wie schaut dann der Tagesablauf aus zu euch? Oder was macht sie so den ganzen Tag?
Ja. Also grundsätzlich...
Jetzt erfahre ich das glaub, auch das mal, wofür ich euch bezahle.
Das Wichtigste ist tatsächlich hier, ich denke, einfach sehr viel Recherche, sehr viele Reports, die wir analysieren, tatsächlich den Markt beobachten. Aber ich sage, diese reine Marktbeobachtung, wie man sich vorstellt, dass man jetzt rein tagtäglich auf den Bildschirm schaut, auf den Chart selbst, das machen wir weniger und weniger, weil wir haben dann recht früh erkannt, dass einfach der Markt erstens sehr volatil ist. Das heißt, rein menschliche Entscheidungen sind nicht wirklich die besten. Man muss sehr viel automatisieren und eben statistisch entscheiden. Und ein anderer Punkt ist einfach diese Volatilität auch 24/7. Wir haben es anfangs probiert, hier tatsächlich im Nachtschicht- oder im Schichtverfahren zu arbeiten, aber das hat dann auch nicht wirklich funktioniert. Also wir haben dann sehr früh gemerkt, dass wir eher programmieren müssen, Strategien über mehrere Jahre backtesten, so nennt sich das. Das heißt, du programmierst eine Strategie, wie hätte die in der Vergangenheit performt, und schaust dann einfach, was sind jetzt die Kriterien, damit die in Zukunft auch wieder funktionieren könnte. Ja. Testest die dann live und programmierst einen Bot zum Beispiel, mit dem du dann live traden kannst und so weiter. Also wir machen sehr wenig spontane Entscheidungen, würde ich sagen, mittlerweile.
Wie ist es, wenn man das jetzt vergleicht, okay, das was ihr macht, also kryptomäßig, wenn man das jetzt vergleicht mit einem klassischen klassischen, mit einem normalen Hedgefonds oder mit einem klassischen Investmentfonds? Wo sind da so die großen Unterschiede?
Ja, also die Unterschiede sind enorm. Also einerseits, schon angesprochen, die Volatilität selbst, also allein jetzt der Bitcoin-Preis mit 35% Anstieg in 4 Tagen, ich meine, das erlebt man bei den meisten Aktien im ganzen Jahr nicht. Da ist es dann wirklich schwierig, menschliche Entscheidungen zu treffen. 24/7 schon angesprochen, ja. Also einige von Ihnen, oder ich kann es sicher auch euch sagen, einige von euch kennen das ja, man schaut stundenlang auf einen Chart, man wartet, bis der Preis endlich aus einer gewissen Range zum Beispiel ausbricht und dann plötzlich stellt sich heraus, das war jetzt nur ein Fake-Out. Das heißt, der Preis ist kurz nach oben geschossen und sofort wieder nach unten gegangen. Obwohl man weiß ja eigentlich, geht der Preis jetzt vermutlich eh weiter nach oben, aber man hat dann eher halt Angst, ich gehe jetzt schlafen, ich schließe die Position jetzt wieder. Das würde halt im traditionellen Unternehmen nicht passieren, weil der Aktienmarkt ist gerade mal 6 bis 8 Stunden pro Tag offen. Das zweite ist, ja, also ein zweites, vielleicht da noch ein Thema. Also dieser Trade könnte ja noch richtig sein. Ne? Also man probiert diesen Trade wieder und wieder, auch wenn man zweimal ein Fake-Out hat und vielleicht immer wieder 1-2% verliert. Beim dritten Mal, wo man dann aber schon schlafen gegangen ist, geht der Markt plötzlich 20% rauf. Man hätte eigentlich recht gehabt, aber man hat dann keine Position. Wacht das nächste am nächsten Tag auf und denkt sich ja, oh mein Gott, ja, da hätte ich jetzt einiges an Rendite gemacht, hätte ich bloß diese Position nicht geschlossen.
Wie
da habe ich gesagt,
gefrostet dann, wenn so naja, passiert sowas oft oder
ja, ganz ehrlich, das passiert sehr oft, ja. Also das war auch einer der Gründe, warum wir sofort mit diesem traditionellen Trading aufgehört haben und dann umgestiegen sind darauf, eben eher Programmierer einzustellen, Mathematiker, all diese Positionen.
Okay, du hast gesagt, heute ist viel automatisiert. Wie kann man sich jetzt das vorstellen? Was bedeutet das automatisiert?
Ja, also wir haben da einen ziemlich guten Prozess mittlerweile aufgestellt. Also wir haben tatsächlich die Trader, die analysieren mit herkömmlichen, traditionellen, technischen Indikatoren den Markt, verwenden eine recht einfache Programmiersprache. Das heißt, die setzen ihre eigene Strategie in Code und kommen dann schon mit einigen Indikatoren retour. Das heißt zum Beispiel, traditionell oder historisch hätte diese Strategie mit diesen Einstiegs- und Ausstiegskriterien zum Beispiel im Durchschnitt 60% der Zeit Rendite gemacht. Im Durchschnitt hätten wir 2% pro Trade verdient. Das Risikoprofil ist so und so groß und so weiter. Das heißt, die analysieren das schon mal sehr analytisch, aber dann geht's weiter. Also wir haben dann dementsprechend noch Datenanalysten im Team, die schauen sich die Zahlen genauer an. Und im Endeffekt, erst wenn das abgesegnet wird, das heißt, die Strategie hat jetzt wirklich Potenzial, auch in Zukunft weiter gut zu performen, dann geht es weiter an einen Software-Entwickler, beziehungsweise an einen quantitativen Entwickler, und der programmiert das dann in etwas komplexerer Art und Weise in einen sogenannten Trading-Bot. Und diese Bots, die laufen halt tatsächlich rund um die Uhr. Man kann über mehrere Börsen hinweg traden, man kann mehrere Assets parallel traden. All diese Dinge, die wären eigentlich für den reinen, für den Menschen fast unmöglich.
Das heißt, die Analyse ist zuerst mal händisch, ja, dann wird das Ganze technisch in einen Automatisierungsprozess, also in einem Bot, entwickelt, das wird getestet und das ist dann im Endeffekt, ist dann im Handel eigentlich kaum mehr ein Mensch, der irgendwas tut, sondern das ist dann wirklich nur mehr Computer, ne?
Genau, also was wir dann wirklich manuell nur mehr machen, ist reine Optimierung. Also wir schauen natürlich tagtäglich auf die Reports, hat der Bot das gemacht, was er machen soll. Da kann sein, dass es einfach mal ein Signal gab, das er nicht erwischt hat, weil vielleicht auch die Kommunikation zwischen unserem Bot und der Börse nicht funktioniert hat. Das heißt, wir müssen natürlich auch sehr stark drauf schauen, ob die Börse, auf der wir traden, reliable, also zuverlässig ist. Und ja, ansonsten im Hintergrund, wir entwickeln wieder neue Strategien. Also das ist ein Zyklus, der läuft immer 3 Monate. Die Bots, die gerade live sind, die versuchen wir halt dementsprechend zu optimieren und dann arbeiten wir wieder an neuen Bots im Hintergrund.
Okay, du redest jetzt viel von Strategien. Was sind das so Strategien, die da angewendet werden? Und wie kann man sich das vorstellen? Was ist eine Strategie für einen Laien jetzt?
Ja, genau. Also Strategie ist eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Kauf- und Verkaufentscheidungen. Das heißt, man kann natürlich einfach auf den Preis schauen und man denkt sich, okay, das schaut gut aus. Jetzt kaufe ich einfach mal.
Das mache ich immer.
Ja, das kommt vor. Also das macht, glaube ich, jeder am Anfang. Aber eine Strategie ist einfach eine Summe von Regeln. Das heißt, immer wenn der Preis aus einer Trading Range, die jetzt 50 Tage nicht höher als, keine Ahnung, der letzte Candlestick war, Das heißt, dieser Bar auf dem Chart, öffne ich keine Position. Wenn plötzlich diese Range durchbrochen wird, öffne ich eine Long-Position. Also es kann so simpel sein wie das, aber als normaler Trader ohne die Programmierkenntnisse würdest du halt nie wissen, ja, auf wie viele Tage schaue ich jetzt am besten. Also soll ich jetzt hier eine Long-Position eröffnen, wenn ein 20-Tages-Hoch erreicht wird oder ein 50-Tages-Hoch erreicht wird? Soll ich das Chart jetzt einstellen auf Tageskerzen? Das heißt, dass jede Kerze auf dem Chart einen Tag darstellt oder viel genauer ins Detail reingehen. Also alle diese Dinge, ohne hier die Programmierkenntnisse, hat man eigentlich kaum eine Chance. Wenn ich da vielleicht noch weiter ausführen darf. Ja. Also das wichtigste Portfolio ist ja wirklich, dass man hier mehrere Strategien hat. Also das ist jetzt eine der Strategien, diese Trading Bots. Mhm. Wir haben dann auch noch andere Strategien, die idealerweise nicht mit den Bots korrelieren, weil ganz ehrlich, keine Strategie wird immer unter allen Umständen funktionieren. Das heißt, diese Trading-Bots zum Beispiel, die funktionieren sehr gut, wenn der Markt sich einfach gerade sehr stark nach oben oder nach unten bewegt. Mhm. Die funktionieren nicht so gut, wenn der Markt gerade seitwärts geht. Eh klar, weil die Bewegung des Preises in einer sogenannten Seitwärtsbewegung einfach zu gering ist. Okay. Das heißt, wir haben dann Strategien, die funktionieren genau in diesem Zeitpunkt wieder sehr gut. Also wir haben hier, wir nennen sie marktneutrale Strategien. Da traden wir einfach mit sogenannten Optionen oder wir traden den Unterschied zwischen einem Preis, zwischen zwei ähnlichen Kryptowährungen und so weiter. Also es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Und die dritte ist dann die fundamentale Analyse. Also da öffnen wir wirklich Positionen für gewisse Assets oder Coins für mehrere Monate oder sogar Jahre. Also das ist dann das dritte Thema, das dritte Team. Die beschäftigen sich sehr stark damit, was macht denn jetzt eigentlich dieser Coin, was macht dieses Projekt und so weiter besser als ein anderes. Und hat das Potenzial, wirklich langfristig dementsprechend den Bitcoin-Preis zumindest zu erreichen.
Mhm. Was sind so Erwartungen, die Investoren haben? Mhm. Also die wissen, die haben ja von dem, was wir jetzt besprochen haben, haben die meisten ja überhaupt keine Ahnung, sage ich mal. Ja? Also
ja.
Da muss man ja wirklich Interesse haben, dass man das irgendwo erfragt oder dass man da überhaupt einmal mit dir in Kontakt kommt. Ein Investor, der jetzt Geld in den Fonds investiert, was will der? Was sucht er?
Ja, also ganz kurz zusammengefasst, das Ziel von uns ist wirklich tatsächlich einfach, den Bitcoin-Preis zu schlagen. Das ist sehr, sehr einfach zusammengefasst, aber recht komplex zu erreichen. Und wenn man jetzt mit Investoren spricht, die sich mit der Materie auskennen, man muss schon sagen, dass bei traditionellen Hedgefonds, wenn man hier zum Beispiel von 10-12% Rendite im Jahr spricht, weil man ja weiß, dass das durchschnittliche Return on Investment im Aktienbereich ist, dann ist das schon sehr gut. Wenn du jetzt mit einem Bitcoin-Investor sprichst und du sagst, hey, ich kann dir hier 12% Rendite schaffen, schick mal bitte ein paar Bitcoin. Nicht, ne? Ja, da kommt höchstens ein Lachen. Ja. Aber man wird wahrscheinlich jetzt nicht das Investment bekommen, das man erwartet. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir legen uns hier nicht auf eine Zahl fest, sondern unser Ziel ist einfach, den Bitcoin-Preis zu schlagen. Das heißt, wenn Bitcoin, sogar wenn Bitcoin nach unten geht, aber vor allem, wenn Bitcoin nach oben geht, angenommen, Bitcoin hätte jetzt im letzten Jahr 100% Return gehabt und wir haben es geschafft, hier 200% zum Beispiel zu schaffen, dann hat sich einfach die Anzahl der Bitcoin, die der Investor uns zur Verfügung gestellt hat, verdoppelt. Und das ist besonders interessant für Leute, die natürlich schon auf einigen Bitcoin sitzen. Die wollen vielleicht keine Bitcoin mehr kaufen, aber wenn man jetzt die Möglichkeit hier seine Bitcoin in ein, zwei Jahren nochmal zu verdoppeln, ja. Ich glaube, da gibt es kaum einen Investor, der da nicht mit an Bord wäre.
Wie drückt sich das in Zahlen aus? Wenn man jetzt, erzähl mal. Klar, ist abhängig von der Strategie, die man wählt, aber mit welcher Erwartung kann man wirklich jetzt rechnen, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut natürlich.
Ja,
es ist also ganz wichtig, ja, für alle, die jetzt das hören. Das ist jetzt weder irgendeine Beratung, die wir machen, das ist weder irgendeine eine Prognose, was in der Zukunft passieren wird. Das ist, wir reden einfach über das, was im Markt möglich ist.
Ja, also sehr breit eigentlich. Also es gibt bewusste Strategien, die sind eher konservativ, dann gibt es bewusste Strategien, die sind sehr aggressiv. Je aggressiver die Strategie, desto höher ist die Schwankung. Das heißt, man kann schon hier mal zum Beispiel im Fundamentalportfolio locker im dreistelligen Bereich eine Rendite erzielen, aber man muss dann auch, man muss trotzdem gut schlafen können, wenn einfach mal das Portfolio in zwei Wochen vielleicht mal um 10 oder 15% wieder nach unten ging. aber ganz klar im dreistelligen Bereich jetzt on top of Bitcoin ist im fundamentalen Portfolio möglich. Warum? Weil wir da einfach in sehr, sehr neue, kleine Projekte investieren, die eine kleine Marktkapitalisierung haben. Und da wird es auch immer Ausfälle geben. Also das ist ganz normal. Aber es gibt halt ein, zwei Projekte, die gehen dann auch mal um 500% oder 1000% in einem Jahr rauf. Und das sind dann einfach die Cash-Cows. Und die treiben dann den Return des Portfolios rauf. Aber nichtsdestotrotz würden wir jetzt nicht empfehlen oder wir würden es nicht riskieren wollen, hier 100% in diese Strategie allein zu investieren, weil es natürlich dann für den Investor, der jetzt vielleicht in der Mitte des Jahres investiert hat, nicht mehr die gleiche Rendite sein kann. Deswegen haben wir natürlich andere Strategien, die eher für die Balance sorgen, wie zum Beispiel die Optionen, da rechnen wir mit 20-30% im Jahr, aber eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also das ist dann der Vorteil. Mhm. Und ja, bei den Bots muss ich sagen, also da haben wir sehr viel experimentiert. Die letzten Bots, die jetzt live sind, mit denen wir dementsprechend auch in einigen Wochen schon an den Markt gehen möchten, die haben jetzt natürlich dank des starken Anstiegs von Bitcoin in den letzten 3 Monaten bis zu 80% Return erwirtschaftet.
In 3 Monaten,
genau. Und das aber wieder zusätzlich zu dem, was Bitcoin allein schon erwirtschaftet hat.
Also okay, kurzes Rechenbeispiel. Vor 3 Monaten, also wir haben jetzt Januar, im Oktober war der Bitcoin bei ungefähr wie viel? Zwischen 12.000 und 16.000 irgendwo, ne?
Ja, genau.
Okay, nehmen wir die Mitte, 14.000. Ja? Jetzt hat jemand um 14.000 einen Bitcoin gekauft.
Ja.
Was ist aus dem geworden? Also du sagst jetzt, in der Zeit sind die Bots um 80% gestiegen. Das heißt, er hat jetzt aus einem Bitcoin 1,8 Bitcoins gemacht.
Genau.
Und der Kurs jetzt aktuell ist, warte, lass mich schauen. Der Kurs jetzt ist bei 38.600. So, jetzt nehme ich meinen japanischen Kollegen zur Hilfe. 38.600 mal 1,8 sind 69.480 Euro.
Genau.
Das ist eine knappe Verfünffachung des Kapitals im Dollar.
Ja.
In 3 Monaten.
Genau.
Kurze Frage, Thomas, noch.
Ja?
Wenn du das einem Investor erzählst, was ist die erste Reaktion?
Ja, also einerseits ein bisschen Unglaubwürdigkeit, was wirklich zu gut klingt, um wahr zu sein. Dementsprechend muss man das schon natürlich mit Zahlen und Daten hinterlegen. Man kann auch dementsprechend wirklich im Notfall herzeigen, was dementsprechend an Equity getradet wurde.
Ja.
Aber das Zweite ist natürlich auch immer der Hinweis, nur weil es jetzt einmal 80% nach oben ging, es darf vielleicht auch mal 60% oder 40% sein. Also man wird jetzt nicht immer natürlich die gleiche Rendite erzielen, aber das Wichtigste ist hier wirklich die Konstanz und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die mit den Bots erreichen. Wie gesagt, die Bots sind trendfolgend. Der Trend in den letzten Wochen war natürlich um einiges stärker als jetzt vielleicht im September oder im August. Aber auch da hätten wir eine sehr gute Rendite erzielt. Und ich glaube, das ist einfach das, was der Investor braucht. Hier eher die Nachhaltigkeit. Nicht jetzt hier das Gefühl, dass ich jetzt vielleicht einmal im Quartal richtig gut performe und dann im nächsten Quartal aber wieder einiges verliere.
Ja.
Also das ist für uns das Wichtigste. Wir nennen das risikobereinigte.
Ganz wichtiger Punkt. Risiko. Ja. Wie schaut's da aus? Weil auf der einen Seite, klar, jeder hätte gerne die 80% gemacht. Und ich weiß schon, der eine oder andere, der jetzt das hört, der wird sich denken, also der wird vielleicht sogar eine schlaflose Nacht haben, weil er nur am Zettel herumrechnet, wie reich er nächstes Jahr ist. Ja, aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch ein Risiko drinnen. Und jetzt ist die Frage, wie wird das gemanagt? Wie wird das gehandelt?
Ja, also sehr, sehr statistisch würde ich sagen. Also wir sprechen hier von Risk-Adjusted Returns. Es gibt ja gewisse Metriken, wie zum Beispiel eine Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio und so weiter. Vielleicht einige von Ihnen kennen das.
Kannst du noch ein paar Fremdwörter sagen, die keiner versteht?
Sharpe-Ratio oder den Sortino-Ratio. Das sind einfach Kennzahlen, die quasi die Linearität einer Equity-Curve, also einer Kapitalkurve, misst. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel einiges an Rendite erzielt haben. Aber um hier von A nach B zu kommen, hat man einmal 200% gewonnen, dann wieder 50% verloren, und um letztendlich wieder zu diesen 200% zu kommen. Das klingt zwar im Endeffekt ganz gut, ist jetzt aber nicht das, was der Investor will. Wir wollen möglichst linear hier von A nach B zu gehen. Das heißt, idealerweise diese Woche 5%, die nächste Woche wieder 5%, wieder 5%. Das akkumulisiert sich dementsprechend und wir haben dann diesen Zinseszinseffekt, ohne jetzt hier schlaflose Nächte zu reichen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht, wir optimieren nicht auf maximale Rendite, sondern eher hier auf die Konstanz und dementsprechend auch die Nachhaltigkeit der einzelnen Strategien.
Mhm. Okay. Gehen wir mal von der tagtäglichen Arbeit kurz weg. Schauen wir uns an Kryptowährungen allgemein. Ja? Mhm. Da tut sich momentan wahnsinnig viel. Wir sehen, es gibt Regulierungen ohne Ende. Allein wenn man nach Deutschland schaut oder in die USA schaut, es kennt sich im Endeffekt momentan keiner aus. Ja. Wie, wenn man jetzt über Regulierungen spricht, wie siehst du das? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist es, wie würdest du es einschätzen?
Ja, also ich denke, das liegt immer in Anbetracht des Einzelnen. Bei uns ist es so, wir sehen es als Investoren relativ positiv, weil als Investor will man ja eine gewisse Sicherheit. Jetzt gab es das Beispiel von Ripple zum Beispiel. Es gibt sicher sehr viele Leute, die haben an Ripple im Endeffekt Geld verloren. Es gibt natürlich auch sehr viele, die haben an Ripple Geld verdient. Aber im Endeffekt hat sich jetzt herausgestellt, die hätten gar nicht diesen XRP Ripple Token auf den Markt bringen dürfen. Das bringt jetzt natürlich dem Investor, der sehr, sehr viel Geld verloren hat, nicht mehr allzu viel. Das Wichtigste ist für uns ist, dass jetzt natürlich großes Kapital in den Markt fließt. Also wirklich Institutionen, große Versicherungsverwaltungsfirmen, was ja auch dementsprechend schon passiert. Und das wird nicht passieren, wenn die Investoren nicht Sicherheit haben. Also es gibt hier Börsen, die sind nicht hundertprozentig sicher oder die sind sogar dezentralisiert. Das ist jetzt nicht das, was der institutionelle Investor vielleicht in Anbetracht ziehen würde. Also für uns ist es eher positiv, aber ich verstehe auch den Gesichtspunkt von traditionellen Bitcoin-Investoren. Die wollen hundertprozentige Dezentralisierung, die wollen hundertprozentige Anonymität. Und das wird jetzt natürlich mehr und mehr aufgebrochen. Das heißt, es ist schon so, dass mehr und mehr Behörden jetzt natürlich wissen, wer hat jetzt wie viel Bitcoin. Außer man legt es natürlich auf sein Hardware-Wallet. Aber wenn man das hier auf den Exchanges tradet, dann weiß die Exchange, wer bist du, hat vielleicht schon mal dein Foto gesehen und so weiter.
Okay. Also auf der einen Seite ist es gut, weil hier großes Geld reinkommt. Das ist sowieso ein Thema, über das sollten wir noch kurz reden, weil das ist große Geld ist natürlich interessant, auch wenn es darum geht, wie sich der Bitcoin weiterentwickelt. Aber ich habe vorher noch ein paar Fragen. Jetzt ist, wir haben auf der einen Seite, also der Markt ist ja noch extrem jung. Bitcoin ist vor 10 Jahren, 12 Jahren gestartet. Genau. Und vor 10 Jahren gestartet und im Endeffekt ist noch immer eine extrem junge Industrie. Es ist im Endeffekt ist noch nichts passiert. Wir haben 2017 haben wir einen extremen Hype gehabt. Jetzt scheint es auch so, als ob da wieder eine Welle anfangen würde. Wo ist so ein Unterschied zwischen dem, was 2017 war und dem, was jetzt entsteht?
Ja, ich denke, der Riesenunterschied ist tatsächlich, dass 2017, da begann ja eigentlich erst diese Zeit dieser sogenannten Altcoins. Und die wollten sofort Geld einsammeln, weil der Markt war einfach noch sehr jung. Die Investoren waren sehr unerfahren. Das heißt, sehr oft hat einfach gereicht ein White Paper, ein sogenannter Entwurf von einem Produkt, um hier schon Geld einzusammeln. Sehr viele dieser Coins sind dann plötzlich um 1000, 2000, 10.000% herumgeschossen, um plötzlich im Endeffekt wieder 99% der Rendite zurückzugeben. Und sehr viele späte Investoren haben dann auch dementsprechend Geld verloren. Da gab es immer mehr Regulierungen. Das heißt, diese ICO-Mania, wie wir sie gesehen haben 2017, die sehe ich jetzt eher nicht mehr von uns zukommen. Es ist jetzt schon eher so, dass im Anfangsstadium von Projekten jetzt eher das Private Equity, also das Private Fundraising stattfindet und die meisten Projekte erst mit einem Token, also mit einem Coin live gehen, wenn das Produkt schon verfügbar ist. Das heißt, auch die Investoren haben jetzt viel, viel bessere Möglichkeiten, das Produkt auszuprobieren. Also meistens sind das ja Apps, man schaut sich einmal das Interface an, man schaut sich die Funktionalität an. Das ist ja so ähnlich wie wenn du einfach hier zum Beispiel das Apple iPhone in der Hand hast und dann die Apple-Aktie kaufst, hast du natürlich ein viel, viel besseres Gefühl, als wenn du jetzt in ein Produkt investierst, das du noch nie persönlich gesehen hast. Und da hat sich schon einiges entwickelt und dementsprechend haben wir auch dieses fundamentale Portfolio, weil mittlerweile gibt es diese Kennzahlen, die wir analysieren können.
Was kann man sich da vorstellen?
Ja, also grundsätzlich sind es größtenteils einfach Apps oder sogenannte Börsen. Diese Börsen oder Apps geben dann auch dementsprechend Coins aus Und das, man kann sich das vorstellen wie, wie eine Dividende. Das heißt, sehr oft gibt es einen Incentive für den Tokenholder, wenn man diesen Token jetzt nicht auf einer Exchange, auf einer Börse lagert, wo ja dann immer die Gefahr ist, dass man den wieder verkaufen könnte, sondern in dem App selbst, dann bekommt man einfach einen gewissen Anteil an der Rendite dieser Produkte. Also die verdienen natürlich auch Kommission für alle Trades, die auf diesen Apps oder für alle Transaktionen. Und die geben dann einfach einen Teil davon an die Community weiter. Das sind schon, ich glaube, das sind ganz vernünftige, wir nennen sie Tokenomics von Produkten, mit denen man arbeiten kann.
Okay. Bitcoin ist entstanden aus der Finanzkrise 2008 mit der Idee, den Geldmarkt zu demokratisieren. Mhm. Jetzt haben sich die Banken extrem, also wirklich vehement dagegen gewehrt. Ich kann mich erinnern, James Dimon, der CEO von JP Morgan, hat in Interviews immer wieder das Ende und den Tod des Bitcoins propagiert. War das aus Angst oder war das einfach, wie würdest du das einordnen? Weil es ist ja jetzt gerade diese, in den letzten Monaten diese DeFi-Industrie auch entstanden, die natürlich auch Blockchain-basierend ist, ja? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, die große Gefahr von traditionellen Banken ist tatsächlich, wir reden ja hier nicht von kommerziellen Banken, wie in Österreich zum Beispiel die Hausbank, wo man hingeht und sein Sparkonto mit ein paar hundert oder tausend Euro hinterlegt, sondern das sind ja größtenteils wirklich auch Investment-Banks oder auch Vermögensverwalter. Und die stehen enorm unter Druck, weil natürlich ist es schwierig, wenn du jetzt von einem Millionär oder Milliardär sogar ein paar hundert Millionen Euro verwaltest und der sieht halt, seine Rendite sind 10-20% im Jahr und der Nachbar von ihm, der sich überhaupt nicht auskennt, hat halt Bitcoin gekauft und lacht ihn dann aus, weil er halt 200% Rendite gemacht hat. Und ich glaube, das ist halt, da kommen die Banken jetzt mehr und mehr unter Druck. Die müssen sich dem Thema widmen. So oder so gibt es extreme Kapitalabflüsse jetzt auch was die Aktienpreise von Banken betrifft, eben in andere Assetklassen, aber die Banken selbst, das Geschäftsmodell von denen mit der Kreditvergabe und so weiter, also das ist tatsächlich sehr stark jetzt unter Druck geraten. Und ja, du hast es jetzt angesprochen, das Thema DeFi, das war jetzt gerade 2020 ein Riesenthema. DeFi steht für Decentralized Finance, also dezentralisiertes Finanzwesen. Das heißt, man versucht jetzt hier, sehr viele Startups versuchen tatsächlich das ganze Bankenwesen auf der Blockchain abzubilden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass es jetzt Apps gibt, ohne irgendeinen Drittanbieter, wo man mehr oder weniger innerhalb von wenigen Minuten einen Kredit aufnehmen kann. Oder man verschickt einfach Geld hier von den Philippinen nach Österreich oder umgekehrt innerhalb von Minuten. Man muss jetzt nicht warten, dass hier am Wochenende vielleicht die Bank zu hat und erst am Montag oder über den Feiertag oder über Weihnachten das Geld erst im nächsten Jahr wieder ankommt. Es gibt ja sehr viele effizientere Lösungen, denen sich die Banken nicht wirklich gewidmet haben bis jetzt. Und jetzt kommen sie natürlich schon sehr stark in Verzug.
Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Wir haben vorher gehört, dass jetzt auch viel Geld von großen Investoren kommt. Also auf der einen Seite, wir sehen natürlich Firmen wie MicroStrategies und so weiter, die da viel wirklich Bitcoin in ihre Bilanz schreiben. Wir sehen, dass Firmen wie Grayscale, Riesenvermögensverwalter mittlerweile, da Unsummen an Bitcoins in der Bilanz hat. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir schauen, was auf den Finanzmärkten allgemein passiert, dann ist natürlich so, dass wie soll ich sagen, früher bist du als Pensionskasse oder als Versicherung hergegangen und hast vor allem Anleihen in dein Portfolio gelegt, weil du wolltest ja kein Risiko haben und du wolltest da hier einfach ein bisschen Zinsen kassieren. Mittlerweile kannst du keine Anleihen mehr ins Portfolio legen, weil du bekommst keine Zinsen mehr. Genau. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist, du kannst wirklich schlecht geratete Anleihen nehmen, die noch einen relativ hohen Coupon haben. Im Endeffekt ist es so, dass sich jetzt die gesamte Vermögensverwaltung weltweit komplett verändert. Wie wichtig ist das jetzt auch für Bitcoin und Kryptowährungen?
Ja, extrem wichtig. Also die Suche nach Rendite wird nicht aufhören. Ich denke, vor allem Pensionskassen, die sind jetzt schon enorm unter Druck, um das System aufrechterhalten zu können. Ich meine, die Geburtenrate wird immer niedriger, vor allem bei uns in der westlichen Hemisphäre. Und ja, ich meine, die müssen immer größere Renditen erzielen. Und ich meine, im Endeffekt, die sind genauso unter Druck wie die Banken. Wenn die nicht auf den Zug aufspringen, dann Ich glaube, in den USA hat man schon die Möglichkeit, das Geld aus der Pensionskasse rauszuholen. Dann wird sich der Privatanleger das Geld lieber selbst anlegen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert in den USA. Ich verlasse mich ohnehin nicht auf die private Pension. Denk ich,
du kriegst doch nichts, weil du bist im Ausland.
So ist es. Das haben wir mal angemerkt. Ja. Aber ja, und ich meine vor allem auch die großen Unternehmen, die auch dementsprechend auf sehr viel Bargeld sitzen, die wissen ganz genau hier, das Thema Geldentwertung ist sehr aktuell. Einige von euch haben wahrscheinlich gelesen, dass 30% der US-Dollar, die derzeit im Umlauf sind, 2020 gedruckt wurden. Und da merkt man schon, also die Inflation ist jetzt nicht wirklich im täglichen Leben angekommen, aber in den Asset-Märkten, an den Börsen und so weiter schon sehr stark. Und also es ist im Endeffekt eine Geldentwertung, die hier stattfindet.
Wird das, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, wird das, glaubst du, jetzt schon eingepreist auch in den Aktienmärkten? Ist das ein Grund, warum die Aktienmärkte auch so massiv ansteigen aktuell?
Auf jeden Fall, ja. Also wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, Kurs-Preis-Verhältnis oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann merkt man, dass eigentlich dass historische Werte weit überschritten wurden und jeder würde eigentlich sagen, das sind überbewertete Aktien mittlerweile und die Aktienmärkte sind in einer extremen Blase. Aber im Endeffekt, also der Kapitalfluss, der geht weiterhin in die Aktienmärkte rein und ich sehe jetzt nicht wirklich ein akutes Ende, was jetzt diesen Anstieg betrifft, sondern eher, wie gesagt, die Geldentwertung. Also die Personen, die das Geld auf dem Sparbuch haben oder einfach zu Hause liegen haben, was vor allem in Österreich natürlich ein Riesenproblem ist, weil die meisten Anleger eher konservativ sind. Also für mich ist das Risiko eher das Sparbuch und nicht hier der Bitcoin.
Okay. Investierst du ausschließlich mittlerweile in Kryptos oder hast du auch noch andere Assets?
Ja, also grundsätzlich hat es schon ein bisschen gedauert, bis ich den Großteil meines Kapitals umgeschiftet habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also jetzt interessiert mich kaum noch ein anderer Markt, weil auch wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, Ethereum ging jetzt von $200 auf $1,000, ich kaufe trotzdem lieber nochmal ein Ethereum als irgendeine Aktie, die sich jetzt vielleicht in 5 Jahren nochmal verdoppeln könnte. Also da sehe ich auf jeden Fall die Aussichten im Kryptomarkt weiterhin attraktiver. Und ja, man denkt immer, man ist spät, aber im Endeffekt, das hätte man sich bei Amazon bei $200 auch denken können, und im Endeffekt ist der Preis noch hinaufgegangen. Und wie gesagt, die Marktkapitalisierung bei dem Kryptomarkt ist um einiges geringer. Dementsprechend ist die Upside noch weiterhin sehr attraktiv.
Wie sehr oder wie lange siehst du diesen Boom jetzt noch, und zwar volumentechnisch, gar nicht jetzt von der Entwicklung der einzelnen Coins, sondern volumentechnisch und volatechnisch auch, also schwankungsmäßig, wie lange wird das noch so interessant sein? Ist es noch ein längerer Zeitraum oder ist es Ende des Jahres vorbei? Was denkst du?
Ja, also Ende des Jahres ist noch sehr lang. Also man muss sich halt jetzt überlegen, ist das jetzt eher kurzfristig oder langfristig? Also kurzfristig natürlich wird Bitcoin wieder in eine Bubble gehen. Irgendwer wird irgendwann mal den Hebel umlegen und dementsprechend große Positionen in andere Währungen wieder umwechseln. Aber ich sehe unser Gut jetzt nicht wirklich überbewertet. Also wir haben jetzt heute natürlich die $40,000 durchbrochen. Das erste Mal, Rücksetzer gibt es immer, also auch wenn wir jetzt auf $20,000 nochmal runtergehen sollten, was ich nicht glaube, aber angenommen es passiert, sind wir trotzdem noch extrem bullish. Das heißt, wir würden den Preis trotzdem Ende des Jahres um einiges höher einschätzen. Aber natürlich, wenn man es nicht gewillt ist, wieder vielleicht anschließend 2-3 Jahre zu warten, bis das vorige Hoch wieder durchbrochen wird, dann muss man natürlich irgendwann schon beginnen, zumindest das Risiko ein bisschen aufzuteilen und dann vielleicht in andere Assets, zumindest in der Zwischenzeit, umzuschiften.
Wie siehst du Bitcoin für die nächsten Monate? Wie ist da dein Gefühl? Wir haben letztens geplaudert. Du siehst, momentan hast du mir gesagt, siehst du kaum Argumente dafür, dass es stark hinuntergehen sollte. Du hast mir damals gesagt, das war vor 3 oder 4 Tagen, da hast du mir gesagt, es ist eigentlich kaum Geld, es sind kaum Bitcoins auf Börsen aktuell. Wie siehst du das?
Ja, weiterhin eigentlich ähnlich. Also das war interessant, weil ich habe dich, glaube ich, angerufen, da war der Preis bei $32,000. Dann ist der Preis gesunken auf $28,000. Dachte ich kurz, hat das jetzt Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Und im Endeffekt sind wir jetzt wieder auf $38,000 raufgegangen. Es ist im Endeffekt wirklich eine Supply-Krise. Also es sind weiterhin extrem wenig Bitcoin auf den Börsen vorhanden. Ich glaube, der Stand ist jetzt der tiefste seit 3 Jahren. Und solange sich dieser Trend nicht signifikant umdreht, sind wir vom Allzeithoch noch weit entfernt.
Aber haben, wie gesagt, das ist eher eine. Haben, glaubst du, die großen Buyer der letzten Monate, haben die ein Interesse, jetzt bald wieder einzucashen, oder sehen die das wirklich langfristig und sagen einfach, okay, das ist der Asset, den ich lieber in der Bilanz habe als ein Dollar.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt der große Unterschied. Also ich sehe es tatsächlich langfristig. Das erklärt vermutlich auch, warum wir in diesem Bullenmarkt bis jetzt noch nicht diese typischen 40% Rücksetzer erlebt haben. Normal wäre es ja, ich würde mal sagen, charttechnisch wäre es normal gewesen, hier die 20.000 Dollar, nachdem wir sie durchbrochen haben, direkt nochmal anzutesten. Und das ist nicht passiert. Also der Preis ging einfach weiter rauf. Und ja, gut, also ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass wir hier mittelfristig nochmal großartig nach unten gehen. Aber wie gesagt, also die Volatilität ist extrem hoch und ich traue mich hier keine Prognose zu geben, was jetzt kurzfristig passiert. Das wäre auch nicht seriös, aber ja. Langfristig, wir sind sicher, mit ziemlich hoher Sicherheit am Ende des Jahres bei einem höheren Preis als wir jetzt.
Okay. Zu dir und deinem Team, wie denkst du, werden jetzt hier in den nächsten Monaten abschneiden? In den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Ich weiß, es ist schwierig zu beantworten, aber.
Tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich sage schon ganz ehrlich, wovon wir ein bisschen abhängig sind, ist natürlich auch der Altcoin-Markt. Gerade in diesem fundamentalen Portfolio, wo wir auch strategische Investments in einzelne Projekte machen. Also wenn jetzt hier die sogenannte Bitcoin-Dominanz noch weiter nach oben geht, dann leidet dieses Portfolio in der Zwischenzeit. Aber deswegen ist dieses Portfolio langfristig ausgerichtet. Aber wie gesagt, es geht immer um den Hedge. Und gerade mit den Bots machen wir in der Zwischenzeit mehr Geld, als wir in den anderen Portfolios in der Zwischenzeit sich seitwärts bewegen würde. Ja, eine Prognose, was jetzt prozentuell betrifft, wäre nicht seriös, aber ich sage mal, nachdem wir jetzt in den letzten 3 Monaten ja 80% Rendite bei den Bots gesehen haben, ja, ich glaube auch, wenn man das auf Jahressicht hinzieht, im Endeffekt wäre niemand böse, aber wie gesagt, also es gibt einfach so viele unterschiedliche Marktzyklen, dass es, ja, die Prognose ist schwierig. Das Wichtigste ist, kein Geld zu verlieren. Ja. Dementsprechend haben wir diese Strategien so ausgelegt, aber jetzt wie viel man an Rendite erzielen kann.
Wäre unsinnig, ist da jetzt eine Aussage zu machen. Ist klar, aber du bist positiv, oder?
Na, natürlich. Also sonst würde ich natürlich den Job auch nicht machen.
Das ist gut. Okay. Natürlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Danke, Thomas, nochmal.
Danke, Pörs. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke.